Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Herzlich willkommen auch meinerseits an alle hier vor Ort, die mit dabei sind, an alle, die online mit dabei sind. Gießen, hey, wir freuen uns so sehr über euch, dass wir gemeinsam als Move Church miteinander unterwegs sein können um 11.30 Uhr. Bist du wach? 11.30 Uhr Gottesdienst. Stark, hey, richtig, richtig gut. Ich will direkt starten und zwar natürlich mit einer Frage. Und wenn du dich angesprochen fühlst hier vor Ort, online, Gießen, hey, dann kannst du dich gleich melden. Und zwar, hast du dich schon mal nicht verstanden gefühlt? Und alle Männer sagen, zu früh für einen Witz, ja? Du kannst nicht mit dem Witz anfangen. Nein, okay, hör zu. Also, jeder von uns kennt es, dass sie sich mal unverstanden gefühlt hat. Und ich will gleich darauf eingehen, aber im Vorfeld möchte ich ganz kurz was erklären. Und zwar, ich glaube, dass unsere Welt eingeteilt ist oder aufgeteilt ist in zwei Gruppierungen. Und zwar auf der einen Seite die Gruppe, die würde ich ordnungsliebend nennen. Okay, und dann haben wir noch eine andere Gruppe und ich will nicht sagen, dass sie chaotisch sind, ich will nicht sagen, dass sie unaufgeräumt sind. Ich will sagen, diese Gruppe ist eher entspannt. Okay, und ich glaube, auch hier im Gottesdienst und auch in Gießen und auch online und so weiter gibt es verschiedene Leute, die sich in diese zwei Kategorien hinein manövrieren lassen würden oder sagen würden, hey, ich gehöre dazu. Und ich weiß, hey, definitiv, es ist so, dass diese beiden Formen auch Extreme haben. Okay, aber wenn ich mal ganz kurz hier fragen darf, wer würde sagen, ich gehöre eher zu der Gruppe ordnungsliebend? Okay, ja, sind ein paar. Gut, und jetzt, wer würde sagen, ich gehöre eher zu der Gruppe... Ja, Thomas, ich sehe deine Hand. Wer würde sagen, gehört der Herz der Gruppe eher entspannt? Ja, okay, cool, super, super, dass ihr so macht wie euer Executive Pastor. Das ist mega. So, nein, die Sache ist, ich würde mich, überraschenderweise vielleicht für dich, ich würde mich eher zu der Gruppe ordnungsliebend erzählen. Manche böse Zungen würden sogar sagen, ich sei pedantisch. Ich sage, es ist eher eine Gabe. Und für die einen oder anderen kann es ein Segen sein oder halt ein Fluch. Ich will dich ganz kurz mit reinnehmen in meinen Alltag, in mein Leben, wie das bei mir ist. Zum Beispiel, wenn ich einen Raum betrete, okay, dann fällt mir relativ schnell auf, dass eine Sache nicht mehr dort steht, wo sie bisher gestanden hat. Also natürlich muss es ein Raum sein, den ich kenne, in dem ich schon mal gewesen bin. Ich kann nicht in irgendeinen Raum reingehen und sagen, hör, das stand hier noch nicht, okay? Also, ich gehe in einen Raum rein und mir fällt direkt auf, okay, diese Sache, das steht jetzt woanders. Das Weitere, was mir auffällt, ist, ob die Vorhänge, ob sie halt gerade sind, ob sie richtig sozusagen halt gezogen worden sind oder nicht, oder ob da eine Falte ist oder sowas, oder ob Tische gewischt worden sind, oder ob da diese dünne, kennst du diese dünne Staubschicht? Ja, ob die da drauf ist. Sondern des Weiteren, was mir auffällt, ist, ich fasse ab und zu in meine Hosentasche da hinten und ich merke, dass ich dort Müll habe. Und es ist kein Spaß, mir fällt es gar nicht auf. Und zwar, ich bin irgendwo unterwegs und nehme den Müll von den Tischen und packe den mal hinten in die Hosentasche und komme dann irgendwo und bin so, warum hast du das hier? Also ich merke das gar nicht. Sondern des Weiteren, was mir auffällt, ist zum Beispiel, ob gesaugt worden ist oder nicht. Ob Fussel auf dem Boden liegen, kleine, große Schnipsel, sondern vor allem, wenn du Kinder hast, dann siehst du halt auch immer irgendwelche Schnipsel auf dem Boden. Sondern das Weitere, was mir auch auffällt, ist zum Beispiel, wenn ein Stuhl nicht richtig an dem Tisch dran ist, sondern so rangestellt ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich mache das nicht mit Absicht. Intuitiv gehe ich hin, während ich mit meiner Person unterhalte und ich stelle den Tisch, beziehungsweise den Stuhl richtig ran. Und das Weitere, was mir auffällt, ist zum Beispiel, wenn ich ins Restaurant gehe. Wenn ich mich an den Tisch setze, fällt mir relativ schnell auf, ob da Flecken auf den Tischdecken drauf ist. Oder wenn ich in ein Hotelzimmer gehe, ob da Fingerabdrücke auf den Gläsern drauf ist. Und nochmal, ich mache das nicht mit Absicht, okay? Ich suche nicht danach oder sonst was. Es fällt mir einfach auf. So, und man könnte ja meinen, wenn ich als Kerl, als Mann so drauf bin, dass eine Frau das an einem mag. Oder? Ich frage nur, okay, für ein Gespräch, was ich eventuell später haben werde. es ist crazy, oder? Man ist einfach unterschiedlich unterwegs und ich verstehe das. Sondern wir Menschen sind ja unterschiedlich. Zum Beispiel vor kurzem haben wir bei uns zu Hause, wir haben die Couches im Wohnzimmer haben wir umgestellt. Und JP, der relativ häufig bei uns ist, man könnte meinen, er hat kein Zuhause. Nicht mal Spaß. Auf jeden Fall, er kommt zu uns und er sitzt da und alles. Und irgendwann frage ich ihn, hey Bro, wie findest du es eigentlich? Und er sagt, was? Und ich sage, wie wir hier umgestellt haben und so. Er sagt, oh, ja, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich bin so, Bro, wie kann es nicht auffallen? Du saßt bis jetzt hier und jetzt sitzt du dort. Das ist wie wenn deine Frau nach Hause kommt und sie hat die Haare neu und sie fragt, und? Und du bist so, und was? Ich will nicht sagen, dass mir das vor kurzem passiert ist. Aber game over dann. Ja. Du hörst schon die heute Nacht läuft gar nichts Glocke, dann bimmeln. Zu viel? Nein, okay, auf jeden Fall. Komm zurück, okay? Komm zurück. So, auf jeden Fall. So eine, meine Frau hat neulich Folgendes zu mir gesagt. Ich glaube wirklich, dass meine Frau manchmal denkt, dass ich ein bisschen verrückt bin. Aber sie meinte zu mir, kein Spaß, O-Ton. Sie sagte zu mir Folgendes. Und zwar, Antonio, du hast die Gabe, Menschen, die eigentlich ordentlich sind, daran zweifeln zu lassen, dass sie wirklich ordentlich sind. So, aber ey, das ist die Sache. Jeder von uns hat ja unterschiedliche Gaben. Zum Beispiel, seien wir mal ehrlich, und ich will jetzt nicht mit Stereotypen spielen, aber Frauen zum Beispiel haben die Gabe zu wissen, wer was wann wo getragen hat. Und wie die Namen sind, oder? Ich meine, kein Spaß, wenn ich einige Leute jetzt hier fragen würde, was hat Andreas letzte Woche hier auf der Bühne getragen? Also die ganzen Frauen, ich glaube, ihr wüsstet das. So, da ist mir, wenn, zum Beispiel mit meiner Frau, ne, wenn ich mit ihr rede und ihr sage, so, du, hier, erinnerst du dich noch an diesen Jürgen, ah, du meinst Jürgen, den wir 2007 auf seinem Hochzeit getroffen haben? Er hatte ein babyblaues Hemd angehabt und so ein Stretch-Baumwolle-Sakko und er hatte Timberland-Boots an, das waren blaue und auf der Sohle war so ein grüner Streifen. Ja, ja, ich erinnere mich an ihn, er hat 3 Kinder und seine Frau Anna arbeitet hier und ich bin so, woher kommen diese Informationen? Nur wenn ich dich darum bitte, mir Gummibärchen mitzubringen von Aldi, das vergisst du. Aber da, oder? Wir sind unterschiedlich drauf. Ich schaue neulich, ist kein Spaß, ein Film, ein Actionfilm, wo du nicht nachdenken musst mit meiner Frau. Und sie ist dann irgendwann mal so, wie die Juno gerade gelacht hat. Und ich bin so, wer ist Juno? Und sie ist so, die Hauptdarstellerin? Wir schauen den Film seit 2 Stunden, sie hat die gleichen Boots an wie ich. Ist aber ehrlich, sowas fällt dir auf. Aber wir sind unterschiedlich unterwegs. Vor kurzem war ich bei einem Seminar in einem Hotel und ich saß dort, ich saß in der letzten Reihe und vielleicht kennst du das. So, ich saß da und ich schaue auf dieses Beamerbild und das Beamerbild war so 3-4, kennst du das? So 3-4 Zentimeter außerhalb des Rahmens an der Wand. Und es hat mich, ich sagte, ich setze mich dahin, ich sehe das und es stört mich direkt. Und ich denke so, naja, irgendjemand wird sich drum kümmern. Nein! Weißt du, was ich gemacht habe in der Pause? Ich bin hingegangen, habe mir einen Stuhl genommen, wie so ein Psycho, habe ihn hingestellt, habe mich raufgestellt, habe den Beamer richtig hingestellt, habe den Stuhl wieder zurückgepackt und dann habe ich mich hingesetzt. Meinst du, ist dir irgendjemand aufgefallen? Nein, aber mir. Und ich habe mich wohlgefühlt, hey. Aber es ist verrückt, oder? Wie so kleine Sachen, oder? Wie wir so ticken. So, und wir können meinen, hey, da ist keiner, der mich versteht. Keiner ist so wie ich. Und dennoch glaube ich, hey, dass die Leute, die zu meiner Gruppe gehören, dass wir diesen Planeten zu einem besseren Ort machen. Ja, ja, wir halten, ihr merkt es nicht, aber wir halten diesen Planeten am Laufen, hey. Sondern wir sind wie Wall-E. Kennst du Wall-E? Ein kleiner Roboter, der die Welt aufräumt. Keiner versteht ihn, hey, aber ich verstehe ihn. Ich fühle mich wohl, wenn ich ihm zuschaue. Ich laufe auch immer mit so einem Swiffer durch die Wohnung so. Wisst ihr, was ein Swiffer ist? Ja, die Ordnungsliebenden kennen das. Die entspannen sind so, was ist das? So, nein, aber hör zu. Hey, Spaß beiseite. Warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund. Weil ich glaube, hey, dass jeder von uns, wir in der Konstellation, wie wir auf diesem Planeten unterwegs sind, in der Art und Weise, wie wir das Leben leben, ich glaube, jeder von uns kennt die Momente, in denen wir uns sonderbar fühlen. In denen wir uns seltsam fühlen, in denen wir uns alleine fühlen, in denen wir uns sogar unverstanden fühlen. Wir denken, keiner versteht mich. Und es mag gut möglich sein, dass es vielleicht auch überspitzt gesagt von unseren Gaben herkommt, von unseren Stärken, von unseren Schwächen. Vielleicht hat es was mit unserer Geschichte zu tun, aber wir landen an diesem Ort und wir finden uns an einem Punkt wieder, wo wir sagen, einfach aufgrund der Komplexität dieses Lebens, dass wir wirklich denken, hey, da ist keiner, der mich versteht. Da ist keiner, der weiß, was in mir vorgeht. Ich fühle mich so alleine. Und ich sage dir ganz ehrlich, was letztendlich dazu führen kann, dass wir das Leben nicht länger als, wir sehen es nicht länger als Geschenk, sondern wir sehen es eher als Fluch. Aber die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit Weihnachten, hey. Sondern ich sage dir eine Sache, ich glaube, dass die Art und Weise, hör mir gut zu, ich glaube, dass die Art und Weise, wie Jesus auf diesen Planeten gekommen ist und wie man ihm von vornherein begegnet ist, dass Gott uns dadurch zeigen möchte, wie er uns sieht und wie er uns begegnen möchte. Wir wollen in den nächsten 3 Wochen in eine Serie jetzt reinsteigen, ab heute, die uns nun in dieser Weihnachtszeit begleitet. Und ich will dich echt ermutigen, dein Herz weit zu machen für etwas, was Gott für dich vorbereitet hat. Und zwar, wir möchten reden über 3 Geschenke. Sie wurden von Heiligen gebracht, sie wurden von Königen, von weisen Menschen aus einem fernen Land gebracht. Und ich möchte direkt gleich reinspringen in Matthäus 2. Aber bevor ich das tue, lass mich dir ganz kurz etwas Kontext geben. Und zwar musst du dir Folgendes vor Augen halten. Jesus, er wurde geboren von einer Jungfrau namens Maria, von einem Teenie-Mädchen. Und er wurde geboren in einem kleinen Ort namens Bethlehem. Er wurde geboren in einem Stall und er wurde dort in eine Krippe, in einen Futtertrog hineingelegt. Und du siehst schon in der Art und Weise, wie Jesus auf diesen Planeten gekommen ist, wie nah er dir und mir sein möchte. Wie nah uns Gott sein möchte. Du musst dir vorstellen, dass es eine Zeit war, in der Kaiser Herodes regiert hat. Unter der Regentschaft von Kaiser Herodes befinden wir uns. Und er ist zu einem Punkt gekommen, einfach aufgrund dessen, weil er gehört hat, ein neuer König soll geboren werden, dass er den größten Kindesmassenmord der Weltgeschichte gestartet hat. Und dass es ein großes Schreien in Bethlehem gegeben hat, davon erzählt uns die Bibel. Warum? Weil er gehört hat von Weisen, von Königen, von Heiligen, die aus dem fernen Land gekommen sind. Sie haben gesagt, hey, wir sind diesem Stern gefolgt. Sie waren Sternkundige, sie waren astronomiekundig. Und wir sind ihm gefolgt, weil wir glauben, dass dieser König geboren wird. So, also musst du dir vorstellen, diese Leute aus der Ferne, sie haben sich auf den Weg gemacht, sie haben einen langen Weg auf sich genommen, sie haben einen bedrohlichen Weg auf sich genommen. Warum? Weil dieser Stern ihn gezeigt hat, exakt zum richtigen Zeitpunkt, exakt am richtigen Ort, wo dieses Kind geboren werden sollte. Und sie tauchen dort auf. Und sie sind nicht alleine, sondern sie tauchen auf mit Hirten, die von Engeln gehört haben, dass der König geboren werden soll. Und du musst dir vorstellen, was als nächstes passiert ist. Und zwar, sie tauchen dort auf. Und das, was diese Weisen, was diese Könige tun, sie knien nieder. Und sie bringen diese Geschenke da. Und sie heißen Jesus willkommen. Und sie begrüßen ihn. Und sie beten ihn an als ihren König. Und sie bringen ihm Ehre für den, der er ist. Okay, nun, wie viele von diesen Königen, wie viele Weise, wie viele Heilige waren das? Wie viele Astronomiekundige? Ich meine, wenn du so ein Krippenspiel zu Hause hast, hat irgendjemand ein Krippenspiel zu Hause? Hat es jemand schon aufgebaut? Ja, die Christen hier? Okay. Immer Spaß. Wir haben zwei, hey, so gut sind wir drauf, okay? So, auf jeden Fall. Sondern was uns meistens auffällt bei diesen Krippenspielen ist ja Folgendes. Und zwar, dass es dort wie viele Könige gibt? Es gibt drei Könige, oder? Wie viele waren es wirklich? Es waren, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ey. Es kann möglich sein, dass es drei waren. Es kann möglich sein, dass es mehr gewesen sind oder weniger. Wir wissen es nicht. So, das, was wir wissen, ist Folgendes. Und zwar, dass sie drei Geschenke gebracht haben. Und zwar Gold, Weihrauch und Myrrhe, oder? So, und aufgrund dessen gehen wir davon aus, okay, es müssen drei gewesen sein. Aber am Ende des Tages, wir wissen nicht, wie viele es gewesen sind. Das, was wir mit Sicherheit sagen können, ist Folgendes. Und zwar, dass sie aus einem fernen Land gekommen sind. Dass sie einen langen Weg auf sich genommen haben, einen bedrohlichen Weg auf sich genommen haben. Des Weiteren, dass sie astronomiekundig gewesen sind. Das heißt, es waren gebildete Leute. Und darüber hinaus, dass sie drei sehr wertvolle Geschenke bringen. Das heißt, sie müssen reich gewesen sein. Sie müssen, ich meine, so großzügig, wie sie gewesen sind, ja, sie müssen sehr viel Geld gehabt haben. So, okay, sie tauchen dort auf und sie bringen diese drei Geschenke. Lass uns ganz kurz reinspringen in Matthäus 2, die Verse 10 bis 11. Und zwar, wir lesen dort, als sie den Stern sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Okay, Move Church, bist du voller Freude für das, was in den nächsten Wochen passiert? Okay. Wir setzen schon mal den Ton für die Predigt, okay? Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es als König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, mit Weihrauch und mit Myrrhe. Okay, darf ich mal ganz kurz fragen, hey, kannst du dich daran erinnern, dass du zu deiner Geburt, oder vielleicht hat es irgendjemand erzählt oder sowas, dass du Gold geschenkt bekommen hast, als du geboren worden bist? Hat irgendjemand Gold geschenkt bekommen? So, ich sage dir ganz ehrlich, ist wirklich eine Hand da hinten hochgegangen? Nein, okay. Nein, ich erinnere mich daran, als meine Kinder geboren worden sind, da kam keiner mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Überleg mal, jemand würde mit Weihrauch so ins Krankenhaus hineinkommen. So. Nein, was haben wir geschenkt bekommen? Was verschenken wir, wenn Kinder geboren werden? Windeln, genau, Windeltorte. So eine Windeltorte kennt ihr, oder? Diesen Turm. Hey, ihr müsst schon ein bisschen mitmachen, Freunde. Windeltorte, komm mal, was ist los? So, also, das, oder? Dann gibt es Geschenke, es gibt Teddybären, oder? So, ne? Wie gesagt, Teddybären, Windeln, Spielzeuge. Klamotten, genau. So, und was es meistens halt auch gibt, ist ein Nasensauger. Eklig, oder? Weißt du, was der Nasensauger macht? Er holt den Schnodder raus aus der Nase deines Kindes. So, und ich will dir ganz kurz erklären, falls du nicht weißt, was es ist. Und zwar, das gibt es mit so einem Schlauch. Und die eine Seite des Schlauchs steckst du in deinen Mund. Und die andere Seite steckst du sozusagen halt, ne, das hat mit so einem Pfeffelter, steckst du halt in die Nase deines Kindes. Und dann saugst du. Und dann ziehst du. Und du hoffst, dass dieser Filter in der Mitte, dass er funktioniert. Voll eklig, oder? Wer denkt sich sowas aus, ey? Menschen. So, okay. Also, Jesus hat was anderes geschenkt bekommen, oder? Was hat er bekommen? Er hat Gold, come on, Church, Gold, Weihrauch und Myrrhe geschenkt bekommen. Okay, und das, was wir verstehen, ist das Folgende. Und zwar, zum einen waren diese Geschenke wirklich wertvoll. Aber auf der anderen Seite hatten sie auch einen praktischen Sinn für die Familie. Aber des Weiteren hat es auch einen zutiefst spirituellen Charakter, was Jesus hier geschenkt bekommen hat. Und zwar, Theologen gehen davon aus, hey, dass gesamtbiblisch und prophetisch, dass diese Geschenke für Folgendes stehen. Und zwar nicht nur für die Art und Weise, wie Jesus handeln wird, sondern wer Jesus ist. Wer Jesus ist. Lass uns ganz kurz die drei Geschenke anschauen. Und zwar, wir haben Gold. Du musst dir vorstellen, Gold stellt letztendlich dar, dass Jesus der Herrscher ist. Das bedeutet, in der Antike war es gang und gäbe, okay, dass einem Triumphator gehuldigt wird, dadurch, dass ihm Gold gebracht wird. Das heißt, Jesus als Sohn Gottes, er kommt auf die Erde und ihm wird gehuldigt mit dem wohl kostbarsten, was diese Erde zu bieten hat, und zwar mit Gold. So, und des Weiteren schauen wir in Offenbarung 14, Vers 14, wir lesen davon, dass er eine goldene Krone getragen hat. Das heißt, das, was hier getan wird, ist, es wird die Herrschaft von Jesus wird anerkannt als König. So, des Weiteren haben wir Myrrhe. Okay, Myrrhe, das ist letztendlich ein Bild dafür, es repräsentiert letztendlich den Leidensweg von Jesus. Du musst dir vorstellen, dass wenn du Markus 15 zum Beispiel reinspringst, dann liest du davon, dass Jesus auf seinem Leidensweg zu seiner Kreuzigung, dass er Myrrhewein getrunken hat, ihm das angeboten wurde. Was ist Myrrhewein? Was ist Myrrhe? Es dient zum einen als Betäubungsmittel, des Weiteren dient es aber auch als Einbalsamierungsmittel für Tote. Darüber hören wir nächste Woche mehr. So, und dann haben wir Weihrauch. So, und jetzt, wenn du mal drüber nachdenkst, was ist Weihrauch eigentlich? Weißt du, was Weihrauch ist? Was Weihrauch ist? Okay, ich höre hier ein paar Leute, Harz, mega. Ich wusste es nicht. Aber lass mich dir jetzt sagen, als dein professioneller Öl- und Parfümerie-Experte, der ich bin, dein Beauty-Consultant. Wusstest du nicht, dass ich das bin? Ja, come in and find out. Ganz kurz, ich sag dir, was Weihrauch ist. Und zwar, also, es besteht aus einem Gemisch aus ätherischen Ölen, Harzen, nice, Schleim und Proteinen, ja, Schleim auch, deren Mengen artabhängig schwanken. Der Anteil an reinem Harz beträgt 50-80%. Einen Großteil des Harzes machen Terpene aus. Stefan ist so, ey, weißt du, was Terpene sind? Ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube dir einfach, weil du Christ bist. So, weiter geht's. Zu denen auch die Boswellia-Säuren gehören. Okay, wie du merkst, ich habe absolut gar keine Ahnung. Das, was ich gemacht habe, ist das, was jeder Pastor tut. Eine Woche vor seiner Predigt, er googelt Weihrauch. So, ich habe Weihrauch gegoogelt. Kurz danach habe ich das Geschenk für meine Frau von einer Online-Parfümerie gekauft. Für Weihnachten, ja. Ich hoffe, dass ich hier keinen Weihrauch gekauft habe. Oh, du riechst heute so sakral. Nein, also, hör zu. Okay, ganz kurz. So, Weihrauch. So, wir haben gerade gelesen, was es ist, und wir können vielleicht mit dem Mittel ein bisschen was anfangen. Wir sagen, okay, es ist Harz, es kommt von diesen Boswellia-Bäumen und so weiter. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört, vielleicht nicht. Egal. So, sei es dahingestellt. Was repräsentiert Weihrauch, wenn wir in die Bibel hineinschauen? So, und ich sag dir, was es ist. Und zwar ist es wirklich interessant. Es repräsentiert die Priesterschaft von Jesus. Es repräsentiert Jesus, wie er als Priester handelt und dass er ein Hohepriester ist. Und zwar Folgendes ist der Fall. Und ich hole ein bisschen aus. Du musst dir vorstellen, dass im Alten Testament, wenn du da hineinschaust, dann liest du davon, dass die Gabe von Opfern, die Darbringung des Weihrauchs sozusagen, dass es nur ein Privileg gewesen ist, sozusagen ein Kennzeichen dafür gewesen ist, dass es jemand ist, der ein Hohepriester ist. Okay? Des Weiteren musst du dir vor Augen halten, wenn du in das Neue Testament hineinspringst, dann liest du davon, dass die Gebete der Heiligen, das heißt deine und meine Gebete, wenn wir zu Gott beten, dass es wie ein Wohlgeruch ist vor dem Herrn. Und des Weiteren springst du in den Hebräerbrief hinein, das wollen wir nachher noch tun. Und zwar, und du liest davon, dass Jesus, come on Church, dass Jesus der letzte Hohepriester ist, der das Ende aller Opfer herbeigeführt hat. Wie? Dadurch, dass er bereit war, sein eigenes Leben zu geben. Dadurch, dass er das Opfer war. Dadurch, dass er die Schuld getragen hat. Der ohne Schuld war, hat alle Schuld getragen. Warum? Damit er Versöhnung bringt zwischen uns und Gott, dem Vater. Das ist es, wer Jesus ist, okay, als Hohepriester. So, nun mag es sein, dass du hier sitzt und sagst, Antonio, worauf möchtest du hinaus? Ich meine, was hilft mir das in meinem Alleinsein, in meinem mich nicht verstanden fühlen auf diesem Planeten? Folgendes ist der Fall, ich glaube Folgendes. Hey. Und zwar, dass das Bild der Priesterschaft, dass das Bild des Weihrauchs letztendlich die Frage beantwortet danach, ob du und ich uns noch länger alleine fühlen müssen. Ob wir uns noch länger nicht verstanden fühlen müssen. Und dass Gott uns das beantworten möchte. Lass mich dich ganz kurz mitnehmen. Und zwar, wenn wir hineinspringen an den Anfang der Bibel, an den Anfang unserer Geschichte, und zwar in die Geschichte von Adam und Eva, lesen wir davon, dass ein Problem existiert, ein Problem in unsere Menschheit hineingekommen ist. Und dieses Problem fundiert letztendlich auf dem Misstrauen des Menschen gegenüber Gott. Dass wir sagen, weißt du was, Gott, ich brauche dich nicht, ich kümmere mich um mich, selber, ich brauche keinen Retter. So, das heißt, da ist sozusagen ein Misstrauensverhältnis von Seiten des Menschen gegenüber Gott. Das heißt, wir haben Gott auf der einen Seite, der so heilig ist und der sich dennoch nach dir und nach mir ausstreckt. Und auf der anderen Seite haben wir die Sündhaftigkeit des Menschen. Und dieser Mensch, der sagt, weißt du was, Gott, ich brauche dich nicht. Ich bin mein eigener Retter, ich kriege das selber hin. So, und wir haben diese beiden Gewichte, Heiligkeit und Sündhaftigkeit des Menschen. So, und diese beiden Gewichte stehen einander gegenüber, kulturell, geschichtlich, traditionell, religiös, wie du es auch ausdrücken möchtest, okay? Für die gesamte Menschheitsgeschichte stehen diese beiden Gewichte einander gegenüber. So, das Problem für dich und für mich heute ist folgendes, und zwar, dass wir mit diesen Worten heilig und Sünde nichts mehr anfangen können. Wir in unserem Kontext heutzutage, wir wissen nicht wirklich, wie sollen wir damit umgehen, was genau bedeutet das? Und ich sage dir, woran das liegt. Und zwar, es liegt daran, dass wir ein Problem haben in unserer Gesellschaft, und das nennt man Relativismus. Und zwar, alles ist relativ, hey. Sondern wir reden nicht über Schuld, wir reden nicht über Sünde. Worüber reden wir? Wir reden über Notlügen und eventuell Fehler, die wir gemacht haben. Und ich sag dir ganz ehrlich, wir Deutschen sind so gut da drin, hey. Auch Fehler nicht zuzugeben. Ich sag, wie es ist. In unserer Gesellschaft, wir sind nicht die Leute, die sagen, ey, weißt du was, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid, hey, okay, ich bringe das wieder in Ordnung. Nein, wir sind eher die Leute, die mit dem Finger auf andere Leute zeigen und sagen, ich bin nicht schuld, die Person. Und darüber hinaus, es geht ja noch weiter, und zwar haben wir keine absolute Wahrheit. Und zwar, alles ist irgendwie wahr. Hey, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Komm mir bloß nicht zu nahe. Sag mir nicht, was ich falsch gemacht habe, denn ich lebe meine Wahrheit. Okay, du lebst das, was du für richtig hältst, und ich lebe das, was ich für richtig halte. Und es wird alles auch noch befeuert durch dieses Denken von, weißt du was, hey, wenn es sich richtig anfühlt, dann kann es doch nicht falsch sein. Wenn es sich richtig anfühlt, dann muss es doch richtig sein. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du und ich unser Leben nach diesem Motto leben, dann ist es ziemlich gefährlich, weil du und ich im Gefängnis landen können. Oder? Es ist so. Denk mal drüber nach. Wenn wir so leben, hey, come on, ich meine, es fühlt sich so richtig an, dann muss es doch richtig sein. Ja, ganz kurz, hey. So, und das ist das Problem, weil wir haben dieses Denken über Sünde und wir schieben es beiseite. Aber Sünde ist eine Realität, hey. Und weißt du, was Sünde macht? Sie hält uns davon ab, dort zu sein, wo Gott ist. Und weißt du, warum? Weil Gott so heilig ist. So, das bedeutet, die Realität der Sünde, solange du und ich sie nicht anerkennen, wir sie nicht annehmen wollen, dass es sie überhaupt gibt. Sag ich dir ganz ehrlich, werden wir niemals verstehen, wie heilig Gott ist. Und das, was du und ich oft tun, und ich sage dir ganz ehrlich, wir in unserem christlichen Kontext tun das auch, wir fangen an, Sünde zu relativieren. Wir fangen an, lockeren Umgang zu haben mit Sünde, weil wir denken, ja, okay, so eng wird das Gott schon nicht sehen. Wir lesen das Wort Gottes und sagen, ja, aber weißt du was, es fühlt sich so richtig an. Ich will es doch so machen, wie ich es sage. Sondern dann haben wir eine Herausforderung, hey, weil wir, ich sage dir ganz ehrlich, wir gehen so mit Lügen um, wir gehen so mit Betrug um, wir gehen so mit Verrat um, wir gehen so mit Verletzungen um, wir gehen so mit Unvergebenheit um, wir gehen mit unseren Werten so um, auch was Sexualität zum Beispiel angeht. Hey, wir gehen mit so vielen Dingen so um, dass wir sagen, am Ende des Tages weiß ich doch viel besser, was gut für mich ist, als Gott. Gott sagt mir bloß nicht, wie ich mein Leben zu leben habe. Weil wir in diesem System drin sind, in diesem Konzept von, hey, niemand darf mir zu nahe treten, komm mal, auch Gott nicht, hey. So, und das ist das Problem, weil dann verstehen wir nicht wirklich, was Sünde eigentlich mit uns anrichtet und was es kostet und letztendlich, was für eine Tragödie da hinten dran ist. So, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du und ich die Heiligkeit Gottes anerkennen, werden wir Folgendes merken, und zwar wie tiefgreifend, wie verletzend, wie vernichtend und wie krankmachend Sünde ist. Und dass es letztendlich einen immens großen Preis gekostet hat, hey. Dass du und ich frei sein dürfen von Schuld und Sünde. So, lass uns ganz kurz zu was ist Heiligkeit? Was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Okay? Du musst dir vorstellen, dass Heiligkeit, das kommt von dem griechischen Begriff Agios. Und Agios heißt nichts anderes als ausgesondert, als herausgenommen oder als ganz anders sein. Und das ist es, wer Gott ist, oder? Er ist so ganz anders als du und ich. Und es ist gut, dass er so ganz anders ist als du und ich, oder? Er ist heilig. Was bedeutet es? Er ist perfekt. Er ist makellos, er ist ohne Schuld, er ist vollkommen. Und jetzt halt dir Folgendes vor Augen, und zwar Heiligkeit ist nicht eines der Eigenschaften von Gott, sondern alle Eigenschaften Gottes werden durch seine Heiligkeit vollkommen gemacht. Okay, das heißt, ganz kurz, seine Güte, seine Liebe, seine Gnade, seine Annahme, seine Barmherzigkeit, seine Großzügigkeit ist heilig. Wenn du mal drüber nachdenkst, Er ist heilig. Heiligkeit ist nicht etwas, was er tut. Heiligkeit ist es, wer er ist. Das ist sein Wesen. So, und jetzt kommt das Problem bei der ganzen Sache. Du und ich, wir sind's nicht. Weil wir nicht perfekt sind. Du und ich, wir machen Fehler. Hey. Jeder von uns. Du machst Fehler, ich mach Fehler. Okay, auch diese eine nette Person, an die du vielleicht jetzt gerade denkst. Ich sag dir ganz ehrlich, auch sie ist nicht perfekt. Auch diese eine Person, die du so sehr magst, die macht Fehler. Auch, ich sag dir ganz ehrlich, Oma Helga und Opa Fritz. Noch so nett, wie sie sind. Sie machen Fehler. Sie sind nicht perfekt. So, ich will dir zeigen, wie schnell du merkst, dass du und ich nicht perfekt sind. Kennst du das, wenn du an einer Kasse anstehst oder in einer Schlange anstehst und Leute sich einfach vordrängeln? Ganz kurz, es passiert mir regelmäßig und ich frage mich, warum, weil ich denke so, ey, ich bin ja relativ groß, ey. Und ich habe einen relativ großen Mund und man hört mich. So, wie kann es sein, so, es war jetzt vor kurzem, ich stand in der Schlange, ist egal, jung und alt. Hey, zwei ältere Damen standen neben mir mit einem Hund und sie standen erstmal eine Weile neben mir und dann auf einmal standen sie vor mir und ich bin so, wie kann das passieren, hey? Und was passiert als nächstes? Hallo, sag mal, ich stehe hier. Habe ich nicht gemacht, aber das ist das, was in meinem Kopf vor sich geht, oder? Wie kann es sein, hey, ich stehe hier. Oder wenn Leute zu dir kommen und dir sowas sagen wie, du bist blöd. Ich mag dich nicht. Ich mag deine Frisur nicht. Ich mag nicht dein Aussehen. Ich mag dich. Sei mir mal ehrlich, wie schnell sind wir dabei? Oh, was hast du gerade gesagt? Ich merke es bei mir, oder? Wie schnell man an diesem Punkt ist, was hast du gerade? Und ich kämpfe für mich. Und, oder wir sind so schnell dabei, oder? Oder ich sage dir ganz ehrlich, warte, bis du Kinder hast. Kinder haben die Gabe, das aus dir rauszuholen, von dem du nicht mal gedacht hast, dass es noch in dir ist. Es ist, wie es ist. Come on, alle Eltern hier, versteht das irgendjemand? Du und ich, ich sage dir ganz ehrlich, wir können hier im Worship mit heiliger Miene stehen. Warte nur, bis du ein paar Momente später in dein Auto steigst und diesen Parkplatz verlassen willst. Ich habe mich neulich auf der Autobahn, bin alleine, okay, es ist nachts, sondern da fährt ein LKW neben mir und der zieht einfach rüber. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich fahre vor ihm mit meinem kleinen Micra, ein riesen LKW, sondern ich denke, ich kann mich mit ihm anlegen. So, rate mal, wie schnell, als er angefangen hat, die Lichthupe zu machen, wie schnell meine Hand hochgegangen ist. Und ich wollte ihm den besonderen Finger zeigen. Habe ich nicht gemacht, dann habe ich gewunken. Ich war erschrocken von mir selber. Ich war so, was machst du hier? Was ist hier los? Aber seien wir ehrlich, manchmal ist Dr. Jekyll nur ein paar Meter von Mr. Hyde entfernt, oder? Und wir erwischen uns und sind so, warum bin ich so? Warum? Hey, weil das Wort Gottes, das spricht davon, dass jeder von uns, wir haben Schuld auf unser Leben geladen. Keiner von uns ist perfekt, oder? Jeder von uns, wir laden Schuld auf unser Leben und das zerstört die Beziehung zwischen uns und Gott. Und ich sagte ganz ehrlich, deshalb hat Gott ein Problem mit Sünde. Er hasst Sünde. Warum? Weil es alles das ist, was er nicht ist. Und er weiß ganz genau, es zerstört die Beziehung, die wir zu ihm haben. Es zerstört die Intimität, die wir zu ihm haben könnten. Es zerstört unser Leben. Und er liebt uns so sehr, weil er uns designt hat und erschaffen hat. Und er möchte nicht, dass das Sünde in unser Leben hineinkommt und uns trennt und uns bricht und uns kaputt macht. So, und ich sage dir, was Gott gemacht hat. Wenn wir jetzt wieder zurück ins Alte Testament hineinspringen. Er hat ein zeitlich begrenztes Konzept installiert. Und zwar für das Volk Israel in der damaligen Zeit. Du musst dir Folgendes vor Augen halten. Und zwar, das ist ein... Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann siehst du, dass es einen Tag der Versöhnung gibt, einen Tag der Sühne. Er wird genannt Yom Kippur. Das wird jedes Jahr von den Juden gefeiert. Und was passiert dort? Ich will es dir ganz kurz erklären. Und zwar, du musst dir vorstellen, dass ein Hohepriester, er nimmt zwei Böcke und er wirft das Los über die beiden Böcke. Und dann nimmt er den einen Bock und symbolisch hält er seine Hände drüber und legt sozusagen die Sünde des gesamten Volkes auf diesen Bock. Und dann nimmt er diesen Bock und dann schickt er ihn in die Wüste. Daher kommt übrigens der Spruch, in die Wüste schicken und dieses Wort Sündenbock. Es kommt aus der Bibel und es kommt von dieser Bibelstelle. So, darüber hinaus, was er als nächstes macht, ist, er nimmt ein Räucherwerk und es ist gefüllt mit glühenden Kohlen und es ist gefüllt mit Kräutern, die wohlduftend sind, die ausgetrocknet sind und so weiter. Und er nimmt dieses Räucherwerk und er geht damit ins Allerheiligste. Und er geht zu der Bundeslade, zu den Platten der Bundeslade und umhüllt sie. Okay, Bundeslade ist dort, wo die 10 Gebote drin sind, okay? Falls du nicht weißt, was das ist, das ist von Indiana Jones, okay, die Bundeslade. Ja? Das Einzige, was bei Indiana Jones gestimmt hat, war die Bundeslade. Und dass die Nazis böse sind. Okay, aber zurück. So, auf jeden Fall, er umhüllt die Bundeslade damit. Und das ist letztendlich ein Symbol dafür, dass das Volk, es ruft zu Gott. Es bittet um Gnade. Es ist ein Flehen um Gnade. Es ist ein symbolisch dargestellt, sozusagen halt der Wohlgeruch des Volkes. Es geht zum Herrn. Und dann macht der Hohepriester das Nächste. Und zwar, er nimmt diesen anderen Bock und er opfert ihn. Und mit dem Blut geht er ins Allerheiligste und besprengelt sozusagen halt den, die Bundeslade und den Boden der Bundeslade. Und das ist symbolisch dafür dargestellt, dass etwas Unschuldiges sterben muss für die Schuld eines gesamten Volkes. Ein zeitlich begrenztes Konzept. Und ich will dir gleich sagen, warum. Die Sache ist nur, vielleicht sitzt du jetzt hier und hörst das und bist so, oha, Antonio, das hört sich komisch an, hey. Und ich muss ehrlich mit dir sein, du hast recht. Es hört sich überaus seltsam und sonderbar an. Sei mir ehrlich, stell dir mal vor, du hörst es zum allerersten Mal und bist so, ehrlich, ein unschuldiges Tier muss geopfert werden für Sünd, was, für Schuld? Das ist grotesk, hey. Blut muss vergossen werden, das ist extrem. Wer kommt mit so einer Idee um die Ecke? Aber das ist, was wir verstehen müssen, hey. Und zwar, Gott ist so gerecht und so heilig, dass Sünde und Schuld so massiv ist, dass es nach Sühne schreit. Es schreit nach einem Opfer. Es schreit danach, dass Blut vergossen wird. So, wir kommen jetzt aus unserer Gesellschaft, aus unserem Kontext hier und wir sind so, seien wir ehrlich. Ich meine, das ist, was unsere Gesellschaft uns sagt. Hey, Sünde ist ein überholtes Konzept. Hey, das ist ein Märchen für Kinder, damit sie sich nicht falsch verhalten, damit sie sich nicht schlecht verhalten. Aber das, was du und ich verstehen müssen, ist Folgendes. Und zwar, Sünde, hör mir gut zu, Sünde macht uns nicht schlecht. Sünde tötet uns. Der Sünde sollte ist der Tod, sagt Paulus, oder? So, und jetzt haben wir Gott, der so gerecht ist und so heilig ist. Er sagt, hey, diese Schuld, diese Sünde, sie muss gesühnt werden. So, weil diese Schuld, sie schreit nach Blut. So, aber genauso gerecht wie Gott ist, genauso gnädig ist er auch. So, das heißt, dass auf der einen Seite haben wir es so, dass im Alten Testament, wie gesagt, dieses zeitlich begrenzte Konzept installiert worden ist. Warum? Damit der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird. Aber zur selben Zeit erweitert es seine Gnade. Warum? Weil Gott nicht nur wollte, dass sein Volk gerettet wird, sondern dass die ganze Welt gerettet wird. Hey, und das ist das, was wir verstehen müssen. Ins Neue Testament hineingesprochen. Denn da sehen wir, dass Jesus, er ist auf der einen Seite der Hohepriester, aber was ist er noch? Er ist das Lamm, was geschlachtet wird. Bildlich gesprochen. Er ist der, der sein Leben gibt. Der ohne Schuld war, wurde zur Schuld. Er nahm unsere Schuld auf sich. So, und warum tut er das? Man kann sich fragen, warum macht Gott das? Aus Liebe, hey. Und ich weiß, du sitzt hier und bist so, ja, okay, Gott liebt mich, ich weiß, das habe ich schon 10.000 Mal gehört. Ganz kurz, wenn du und ich verstehen würden, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Designer des Universums, der dich und mich geschaffen hat, dich anschaut und sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Weißt du, was passieren würde? Du und ich, wir würden flach hier auf dem Boden liegen. Hey. Dass Gott sagt, ich liebe dich, das ist es, woran wir glauben, oder? Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist gut. Warum? Weil Gott gut ist, oder? Kann irgendjemand Amen sagen? Weil Gott gut ist, oder? Weil Gott der ist, der er schon immer war und der wird auch immer sein. Und das Evangelium verändert sich nicht. Und das Evangelium ist eine gute Botschaft, oder? Evangelium heißt nichts anderes aus dem Griechischen übersetzt als gute Botschaft. Weißt du, warum die Botschaft gut ist? Weil Gott bereit war, sein Leben zu geben. Er hat einen unbezahlbar hohen Preis bezahlt. Einen unbezahlbar hohen Preis. Er sagt nicht, irgendjemand anderes muss das machen. Der da hinten oder da. Also das ist doch, nein, nein, nein. Er sagt, weißt du was? Dieser unbezahlbar hohe Preis. Ich komme selber auf diese Erde und ich bin bereit, mein Leben zu geben für jeden Einzelnen. Warum? Weil er dich so sehr liebt. Johannes 3, Vers 16, oder? Ist der Mittelpunkt von all dem, was wir glauben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht, oder? Das ist es, woran wir glauben. Das ist es, wer wir sind. Und das müssen wir verstehen. Das Evangelium, hör mir gut zu, das Evangelium macht nicht schlechte Menschen gut. Es macht tote Menschen lebendig. Deshalb ist es eine gute Botschaft, ey. Weil wir daran glauben, dass Jesus gekommen ist und er bereit war, alles zu geben, nicht nur für eine begrenzte Zeit, sondern für die gesamte Ewigkeit. Warum? Weil er dich in dieser Ewigkeit bei ihm haben möchte. Und das Einzige, was er von dir und von mir erwartet, ist, dass wir dieses Geschenk annehmen. Mehr nicht. Hey, lass uns ganz kurz springen in Hebräer 10, die Verse 10 bis 12, da steht Folgendes geschrieben. Er hat mit seinem Tod am Kreuz den Willen Gottes erfüllt und deshalb sind wir durch sein Opfer ein für alle Mal. Come on, Chad, ich will, dass wir gleich ausrasten. Er hat mit seinem Tod am Kreuz den Willen Gottes erfüllt und deshalb sind wir durch sein Opfer ein für alle Mal von jeder Schuld befreit und gehören zu Gott. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Jesus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht und jetzt sitzt er für immer auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Das ist der Gott, der dich liebt. Das ist der Gott, der bereit ist, alles für dich und für mich zu geben. Unser Problem ist Folgendes. Und zwar, wir können nicht glauben, dass Gott so gut ist. Wir sind so, warum? Hey, weil wir es mit Menschen zu tun haben. Jeden Tag, oder? Und wir erleben es, was Menschen uns alles an den Kopf werfen. Und wir erleben es, was Christen uns an den Kopf werfen. Seien wir mal ehrlich, ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, oder? Aber es gibt auch gemeine Christen, oder? Es gibt auch gemeine Christen. Seien wir ehrlich, hey. Jemand hat mal Folgendes gesagt, und zwar, er sagte, Christen sind die einzige Gruppe an Menschen, die bereit sind, so oft auf ihre Verwundeten zu schießen. Und bevor du dich aufregst, denk mal drüber nach. Es entspricht so oft der Wahrheit. Und das ist die Sache, wir erleben es, dass wir enttäuscht werden. Wir erleben es, dass wir enttäuscht werden von unseresgleichen, oder? Wir erleben es, dass Erwartungen nicht gestillt werden. Wir erleben es, hey, dass wir uns fehl am Platz fühlen, dass wir uns so fühlen, wie als würden wir fallen gelassen, als würden wir verraten werden, als würden wir betrogen werden und so weiter. Jeder von uns, seien wir ehrlich, jeder von uns kennt das. Und wir nehmen das und wir projizieren das 1:1 auf Gott und wir sagen, Gott ist genauso. Hey, wie kann es so einen Gott geben, der mich so sehr liebt, der mich annimmt in meiner Schuld, der sein Leben gibt für mich und so weiter. Nein, ich bin allein. Ich bin allein. Keiner versteht mich. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist es, was der Teufel will, dass du glaubst. Du bist allein und keiner versteht dich. Aber lass mich dir zeigen, ganz kurz anhand eines Beispiels, lass mich dir zeigen, hey, wie Gottes Gnade an dir und an mir arbeitet. An einem persönlichen Beispiel von mir, okay? Und zwar, ich erinnere mich daran, als ich hier noch Jugendpastor war, schon ein paar Jahre her, habe ich einmal eine relativ dumme Entscheidung getroffen. Okay, also als Jugendpastor, sozusagen in dem Dienst, den ich gemacht habe. Ich will sagen, ich habe so einige fragwürdige Entscheidungen getroffen, aber hier habe ich eine dumme Entscheidung getroffen und habe einiges an Geld in den Sand gesetzt. Und ich habe mich echt geärgert über mich selber, ich habe mich geärgert über die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich dachte, wie kann das sein? Und ich meine, seien wir ehrlich, auch hier wieder, ich könnte schnell mit dem Finger auf irgendjemand zeigen und sagen, ja, der, die oder whatever, oder? So, aber dann ab einem bestimmten Punkt war ich so, ich habe mich so geärgert und ich bin zu meinem Senior-Pastor, ich bin zu Andreas gegangen, ich habe mich im Büro hingesetzt und er wusste nicht, warum ich da bin. Er wusste, was passiert war, aber ich saß da und ich sagte zu ihm Folgendes. Ich sagte, Andreas, es tut mir wirklich leid, dass ich diese dumme Entscheidung getroffen habe und dass es uns Geld gekostet hat. Und ich würde verstehen, und ich meine es ernst, ich würde es verstehen, wenn du mir nie wieder etwas anvertraust. Er sagte Folgendes zu mir. Er schaut mich an, er sagt, Antonio, im übertragenen Sinn, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber er sagt im übertragenen Sinn Folgendes. Und zwar, Antonio, ich habe schon zu viel an Kraft und Zeit und Ressourcen in dein Leben hinein investiert und in deine Ausbildung, als dass ich jetzt bereit bin, dich fallen zu lassen. Thomas hat so etwas Ähnliches gesagt. Er sagte zu mir, Antonio, wir lieben dich und wir glauben an dich. Und deshalb lassen wir dich nicht fallen. Und sie stellten sich zu mir. Ganz kurz, als der verlorene Sohn nach Hause gerannt ist, oder? Er ist gerannt, oder er ist gelaufen eigentlich und hat seine kleine Rede vorbereitet und war so, hey, ich muss das in Ordnung bringen, sonst was. Was hat der Vater gemacht? Er ist ihm entgegengerannt und ihn umarmt. Und der Sohn war, hey, warte, ich habe doch noch meine kleine Rede, oder? Und der Vater war so, hey, lass uns feiern. Was hat Jesus getan? Hey? Jesus, er hat sich nicht nur zu uns gestellt, sondern Jesus hat sich vor uns gestellt. Sodass, wenn Gott, der Vater, auf uns schaut, er nicht länger unsere Schuld und unsere Sünde und unsere Versagensmomente, unsere Fehler sieht, sondern wen sieht er? Er sieht die Gerechtigkeit Gottes. Er sieht seine Gerechtigkeit. Hey, und ich will dich echt ermutigen, so, ne? Weil in all dem, wie wir als Christen auch miteinander umgehen oder mit Menschen überhaupt umgehen, hey, ich sag dir ganz ehrlich, da liegt so eine Macht da drin, Menschenleben kaputt zu machen oder Menschen aufzubauen. Mit dem, was Thomas und Andreas zu mir gesagt haben, sie haben mich in meiner Unsicherheit, in meinen Zweifeln haben sie mich aufgebaut, oder? Hey, sei mal ganz ehrlich, weil wir vergessen es so oft, was Jesus für uns getan hat. Und wir sind dann so schnell dabei, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, hey, und so weiter. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, unsere Worte haben die Macht. Mit den Worten, die wir sprechen, der Angst, der Furcht, der Umstände, der Herausforderungen. Wir haben die Macht dazu, das Leben aus Menschen rauszusaugen. Weil wir vergessen haben, wo wir herkommen. Was Jesus mit unserem Leben getan hat. Denk mal drüber nach beim nächsten Mal, wenn du dich mit Leuten unterhältst. In den kleinen Sachen, in den großen Sachen. Hey, ob das, was du jetzt sagst, ob das Gott Ehre bringt. Ob es ein Wohlgeruch ist vor ihm. Und wenn nicht, dann lass es. Dann lass es. Denn auf der anderen Seite haben wir die Macht mit unseren Worten. Was haben wir? Wir haben die Macht, Leben zu sprechen, oder? Wir haben die Macht zu ermutigen, Hoffnung zu geben, Zuversicht zu geben, oder? Gott hat uns diese Macht geschenkt, hey. Deshalb, ich will dich ermutigen, hey, mit dem, wo du mit Menschen unterwegs bist, sondern, hey, lass uns ein Beispiel dessen sein, was Jesus für uns getan hat. Und zwar, er stellt sich vor uns. So, dennoch, du und ich, wir können es an Punkten wiederfinden, hey, wo wir sagen, Gott versteht mich nicht. Ja, mag sein, dass er sich vor mich gestellt hat, aber er versteht mich nicht, wo ich mich befinde. Lass mich dir zeigen, wie sehr er dich versteht. Lass uns mal ganz kurz reinspringen, Hebräer 4. Dieser hohe Priester Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Okay, nochmal. Dieser Hohepriester Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Darum wollen wir mit Zuversicht, mit Mut, zu wissen, was ich für ein Standing habe vor Gott, wie er mich sieht, als sein Sohn, als seine Tochter, als sein Kind, mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Gnade und Erbarmen finden. Hey, ich sag dir, ich weiß nicht, was du durchgemacht hast. Und es mag sein, dass du die schlimmsten Sachen durchgemacht hast. Ich sag dir eine Sache, egal was du durchgemacht hast, Jesus hat das auch durchgemacht. Egal, was für einen Schmerz du erlebt hast, Jesus hat diesen Schmerz nicht nur selber erlebt, er hat ihn getragen, er hat ihn am Kreuz getragen, er hat ihn durchgemacht. Es gibt niemanden auf diesem Planeten, in diesem Universum, der dich so versteht wie Jesus. Absolut niemand. Dort, wo du frustriert bist von dir selber, dort, wo du gestresst bist, dort, wo du genervt bist, dort, wo du überwältigt bist von deinen eigenen Emotionen, von dir selber, an diesem finsteren Ort, wo du dich wiederfindest. Jesus war schon an diesem finsteren Ort. Ich meine, ganz kurz, erinnere dich daran, Jesus war im Garten Gethsemane und er kniet dort und er schwitzt Blut und er wurde verlassen von seinen Freunden, oder? Und es mag sein, dass du hier sitzt und sagst, weißt du was, ich habe Angst, ich habe Sorge, ich habe Furcht, ich habe Probleme, ich kann nachts nicht schlafen und es überwältigt mich. Jesus war schon da. Wenn dich jemand versteht, dann ist er es. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, weißt du was, meine Familie lehnt mich ab. Meine Familie denkt, dass ich verrückt bin. Sondern ganz ehrlich, du bist in bester Gesellschaft, hey. Jesus wurde abgelehnt von seinen Geschwistern, oder? Sie dachten, er sei loco, er sei nicht ganz richtig, er sei verrückt, oder? Und wer war nicht ganz richtig? Sie waren nicht ganz richtig, oder? Aber ich glaube Folgendes, und zwar, hey, es gibt so ein Prinzip, so, ne, dass alle Familien weltweit, an jedem unserer Standorte, Campus, whatever, hey, jede Familie weltweit hat diese eine Person, wo du sagst, ah, die ist ein bisschen sonderbar. Okay, die Sache ist, wir reden nicht darüber und dann denken wir, wir sind alleine. Wir nein, das ist nur bei mir so. Aber wenn ich jetzt mal ganz kurz fragen darf, okay, und alle sind ehrlich, hast du diese eine Person bei dir in der Familie, die so ein bisschen fragwürdig ist, so ein bisschen komisch? Okay, und jetzt rede ich mal zu den Leuten um, die sich nicht melden und wink ihnen mal lachend zu. Willkommen in der Familie Gottes, Herr. Jeder von uns, genauso auch in Gießen, jeder von uns, wir haben das. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Jesus versteht dich, dort, wo du dich findest. Hey, ganz kurz, denk mal drüber nach. Jesus, er wurde geboren von einer Jungfrau, von einem Teenie-Mädchen, in einem kleinen Ort. Er lebt in einem kleinen Ort. Ganz kurz, was meinst du, wie die Leute sich das Maul zerrissen haben über ihn und über seine Mutter? Ja, genau. Du bist vom Heiligen Geist schwanger geworden, alles klar. Oder, sei mal ehrlich, so, ne? Wie oft musste er wahrscheinlich hören, hey, du bist, ja, ich wollte es nicht sagen, wie oft wurde die B-Bombe gedroppt? Wie sagt man das nett? Uneheliches Kind. Wie oft musste er hören, du bist ein uneheliches Kind? Sondern ganz kurz, ich frage mich, wie heutzutage, wenn Maria in unsere Kirche kommen würde, vielleicht an einen unserer Standorte, vielleicht egal, irgendeine Kirche, wie sie behandelt werden würde. Oh, guck, das ist die Maria. Ey, vielleicht wären wir sogar nett zu ihr und würden sie zu ihrem Platz begleiten und sie begrüßen. Und dann, hast du gesehen, Maria ist da. Ja, die eine, die einfach aus dem Nichts schwanger geworden ist. Genau, von Gott schwanger geworden ist, vom Heiligen Geist, alles klar. Bemitleidenswert ist sie. Und weißt du, was verrückt ist? Obwohl Jesus weiß, dass wir so drauf sind. Obwohl Jesus weiß, dass wir so drauf sind. Er sagt, ich tausche mein Leben ein gegen deins. Ich tausche den Himmel ein, um dich zurückzubekommen. Ich tausche den Thron ein gegen das Kreuz. Und ich weiß nicht, wo du gerade bist. Und du sagst, hey, weißt du was, ich fühle mich auch so abgelehnt und ich fühle mich gehasst und nicht gewollt und sonst was alles. Ich sage dir ganz ehrlich, Jesus versteht dich. Und Jesus schaut dich an und er sagt, weißt du was, ich habe dich so erschaffen. Mag sein, dass die Menschen dich nicht wollen. Mag sein, dass du abgelehnt worden bist. Mag sein, dass die Leute das und alles und das und das und das alles über dein Leben ausgesprochen haben. Aber ich sage über dein Leben, dass ich dich wollte. Ich habe dich designt und ich wollte dich haben in einer Zeit wie dieser. Da, wo du sitzt und sagst, warum lebe ich gerade jetzt? Gott wollte dich haben in einer Zeit wie dieser, weil er mehr an dich und an mich glaubt, als wir an uns glauben. Und er sagt nicht, du musst eine andere Person sein, sondern sei das beste Du, das du sein kannst. Warum? Weil er dir näher ist als ein Bruder und eine Schwester. Er ist dir näher als du und ich glauben. Warum? Weil er dich so sehr liebt, hey. Jesus weiß, was bedeutet, abgelehnt zu werden, lächerlich gemacht zu werden. Er weiß, was bedeutet, von dem Teufel verführt zu werden, oder? Wieder und wieder und wieder kam er, oder? Und Jesus hat es nicht zugelassen, oder? Er ist in diese Verwirrung nicht eingegangen, oder? Er ist in diese Versuchung nicht reingegangen, oder? Er hat die Schuld nicht auf sich genommen. Warum? Weil er an dich und an mich gedacht hat und wusste, was für einen Plan er hat, um dich und mich wieder zurück nach Hause zu holen. Hey. Er weiß, was es bedeutet, Schmerzen zu erleben, auch wenn du jemanden verloren hast. Er weiß, was dieser Schmerz in dir verursacht. Er hat Lazarus verloren. Hast du mal drüber nachgedacht, ganz kurz, warum Josef, sein Vater, nicht am Kreuz war? Wenn er sehr wahrscheinlich gestorben ist. Jesus weiß, was es bedeutet, seinen Vater zu verlieren, seinen irdischen Vater. Und ich frage mich, ich sage ganz ehrlich, weil ich kenne die Momente bei mir, mag sein, egal wie ich hier auf der Stage rüberkomme, aber ich kenne die Momente, wenn ich zu Hause bin, in meinem Zimmer auf den Knien bin und weine, weil ich Weihnachten zum Beispiel nicht mit meiner Mutter und meinem Vater erleben kann. Weil ich weiß, dass ich meinen Bruder zum Beispiel nicht anrufen kann, ihm sagen kann, hey, frohe Weihnachten. Und ich weiß, sie sind im Himmel und alles, aber es hilft mir so oft nicht in meinem Schmerz jetzt und hier. Aber ich weiß, ich habe es mit einem Gott zu tun, der weiß, was ich durchmache. Der es kennt wie niemand anderes. Jesus weiß, was es bedeutet, verraten zu werden, verkauft zu werden. Jesus weiß, was es bedeutet, dass deine engsten Freunde, die den Rücken zukehren und wegrennen. Niemand anderes weiß es so wie Jesus. Hey. Und er entscheidet sich für dich und für mich, oder? Und er sagt, ich bin dort, wo du bist. Und ich lasse dich nicht alleine. Und den schlimmsten Moment, oder den schlimmsten Moment seines Lebens, als er am Kreuz hing. Und er ruft aus, Matthäus 27, was ruft er aus? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schau mal nicht auf dieses, warum hast du mich verlassen? Schau mal auf das, mein Gott. Denn es stellt die Distanz dar, die er zum Vater, zum allerersten Mal sagt er, mein Gott. Er sagt nicht Vater, er sagt zum allerersten Mal, sagt er, mein Gott. Es zeigt die spirituelle Distanz, es zeigt die physische Distanz. Warum? Weil die ganze Schuld und Sünde der Welt und Krankheit auf ihm lag und Gott nicht dort sein kann, wo Sünde ist, weil er so heilig ist. Und dennoch hat sich Gott für diesen Weg entschieden, für dich und für mich, hey, weil er dich so sehr liebt. Das heißt, da, wo du sagst, weißt du was, ich fühle mich distanziert von Gott, ich fühle ihn einfach nicht, ich spüre ihn nicht. Gott, Jesus weiß, wie das ist. Niemand anderes auf diesem Planeten weiß es so sehr wie Jesus. Niemand. Und er streckt sich nach dir aus, oder? Und halt dir mal bitte eine Sache vor Augen. Jesus war allein und verlassen am Kreuz, damit du und ich nie wieder allein und verlassen sein müssen von Gott. Und in alle Ewigkeit bei Gott, dem Vater, sein dürfen. Das heißt, Gott sitzt nicht im Himmel und schaut dich an und sagt, oh, muss blöd sein, du zu sein. Nein, hey, er ist dort, wo du bist. Und ich sage dir ganz ehrlich, das exakteste Bild, damit komme ich zum Schluss, das exakteste Bild dafür finden wir im Garten Gethsemane. Wenn du es nochmal vor Augen hältst, er schwitzt Blut. Warum? Weil er weiß, was auf ihn zukommt. Die Ausgrenzung oder ausgepeitscht werden, geschlagen werden. Die Wunden, die Schuld, die er tragen wird, die Sünde, die er das Getrenntsein vom Vater. Er weiß, was alles auf ihn zukommt. Und er sagt dennoch, Gott, Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und man kann sich dann auch fragen, Gott, warum tust du das? Lass mich dir zeigen. Okay, letzter Bibelvers. Und zwar Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und es ist so interessant, wenn du dir das anschaust, weil große Freude auf ihn wartete, Warum wartete große Freude auf ihn? Weil er wusste, okay, ich check aus, ich bin dann irgendwann wieder im Himmel, bin beim Vater, okay, alles wird easy. Nein, du und ich, wir sind seine Freude. Das ist die große Freude, die auf ihn wartete, dass er wusste, wir werden in alle Ewigkeit bei ihm sein. Wir sind sein Grund, wir sind sein Sinn, wir sind seine Freude. Mit so einem Gott haben wir es zu tun, der bereit ist, alles zu geben, aus Liebe zu dir und zu mir. Amen. 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 Hey, ich will dir eine Sache sagen, hey, ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht sagst du, weißt du was, Antonio, ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du gerade erzählt hast. Sondern aber ich will ihn kennenlernen, diesen Gott der Liebe, diesen Gott der zweiten Chance. Ich will in eine Beziehung mit ihm hineintreten. Ich will zulassen, dass er diese Schuld und Sünde von mir nimmt. Ich will mit ihm unterwegs sein. Dann will ich sagen, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, weißt du was, Antonio, ich war irgendwann mit diesem Gott unterwegs und ich weiß nicht, was passiert ist, hey, Leben ist passiert, keine Ahnung, ich bin irgendwo falsch abgebogen, irgendwas Komisches passiert, ich bin irgendwie nicht mehr mit diesem Gott unterwegs, aber ich möchte wieder zurück zu ihm. Dann will ich auch dir die Möglichkeit geben, wieder zurückzukommen zu diesem Gott. Er steht da mit ausgestreckten Armen, weil er dich so sehr liebt. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. An alle hier vor Ort, an alle, die online mit dabei sind, hey, wenn du heute hier bist, und du sagst, ich möchte diese Beziehung haben mit diesem Gott. Egal, wo du herkommst, egal, was bis jetzt alles passiert ist. Ich will zurück zu Jesus. Hey. Wenn du sagst, ich möchte heute zum allerersten Mal diese Entscheidung treffen. Oder ich möchte einfach zurück zu Gott. dann werden wir es so machen. Ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen. Und wenn ich bei 1 bin und du sagst, du möchtest diese Beziehung mit Jesus eingehen, dann bitte ich darum, dass wenn ich bei 1 bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. 3. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist dir näher, als du denkst. 1. Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke, Dankeschön. So viele, Dankeschön. Okay, könnt ihr die wieder runternehmen. Hey, ihr könnt die Augen wieder öffnen, auch an all die online mit dabei sind. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung deines Lebens, okay? Wir wollen es jetzt so machen. Ich will von dir vorne ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als Kirche nach, okay? Es geht nicht um Frömmigkeit, es geht nicht um Religiosität, es geht einfach um ein Statement dessen, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Und wir kommunizieren das mit unserem Mund. Seid ihr alle mit dabei? Seid ihr alle mit dabei? Okay, sprecht mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am 3. Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer 1. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen, Amen. Komm on, lass uns aufstehen. Lass uns Gott einen richtig großen Applaus geben. Hey, komm on. Hey, die Bibel spricht davon, dass es eine Party ist, bei einer Person, die umkehrt. Heute waren es so einige Leute hier. Komm on, lass mal richtig laut werden mit dem Himmel. Für alle anderen unter uns, wenn du heute hier bist, du sagst, weißt du was, Antonio, ich habe wirklich damit zu kämpfen, mit diesem Denken von, ich fühle mich allein, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich abgelehnt oder sonst was. Also ich habe dir gesagt, hey, du bist nicht allein, okay, und ich habe dir zugesprochen, dass Jesus dich sieht. Aber ich will es nochmal mit einem Gebet versiegeln, okay, wenn du sagst, weißt du was, ich fühle mich da voll angesprochen, ich merke das, ich muss da raus aus diesem Denken und ich will in dieser Freude leben, hey, die Jesus für mich vorbereitet hat, dann wenn du dich damit frei fühlst, wenn du möchtest, hier vorne, alle, die online mit dabei sind, leg doch ganz kurz deine Hand auf dein Herz, ich will von dir vorne für uns beten, ist völlig egal, wer links und rechts neben dir steht, ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Jesus, ich will dir einfach danken dafür, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, Gott, in unseren Kämpfen, in unseren Herausforderungen, in unseren Problemen, Jesus, in unserem Alltag, Gott. In diesem komplexen Ding, Jesus, Herr, was sich Leben nennt und was wir so oft nicht verstehen, Gott. Aber dennoch wollen wir uns vor Augen halten, Jesus, Herr, jeden Tag aufs Neue, dass du bei uns bist, Gott. Herr, dass du uns versprochen hast, bei uns zu sein bis ans Ende aller Tage. Mag sein, Gott, Herr, dass die ganze Welt um uns herum zusammenfällt, Jesus, Herr. Und dennoch wollen wir unseren Fokus setzen auf dich, auf die Person, die du bist, Gott. Und in all den Momenten, Jesus, Herr, wenn Sorge und Furcht und Angst kommen, Gott, Herr, ich danke dir, Herr, dafür, dass du jede Angst austreibst. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du kommst, Herr, mit deinem Licht in die Finsternis, Gott, und dass alles zu weichen hat, Jesus. Herr, wenn du den Raum betrittst, und so laden wir dich ein, dass du den Raum unseres Herzens betriffst, dass du alles in uns einnimmst, Jesus, Herr, die Person, die wir sind, Gott, Herr, dass du uns füllst, Gott, Herr, von oben bis unten, Gott, mit der Kraft deines Geistes, dass wir erfrischt und erneuert rausgehen können, Jesus, Herr, in den Alltag, und dass wir wissen können, Gott, Herr, dass wir von dir geliebt und angenommen sind, Gott. Herr, dass wir mit einer Freude und mit einem Frieden es zu tun haben, Gott, den diese Welt uns nicht nehmen kann. Einer Freude und einem Frieden aus deinem Himmel heraus, Jesus. Herr, wir nehmen das in Jesu Namen an. Und alle sagen Amen. Amen.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonnier doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.